Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Wir feiern heute Franz Grillparzer und wandeln auf seinen Spuren durch den ersten Bezirk. Bevor wir das aber tun, möchten wir euch ein paar wunderbar erfreuliche Nachrichten sagen und wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken. Also erstens wurde Erzähl mir von Wien gestern durch euer Hören und eure Begeisterung zum vierterfolgreichsten Podcast Österreichs gewählt, ist aufgestiegen zum vierterfolgreichsten Podcast Österreichs nach einem Standard, einem ORF und einem, also ZIP 2 und einem Ö1 Podcast. Das ist schon wirklich sehr erfreulich und wir möchten uns ganz herzlich bedanken und finden das ganz grandios. Ja, apropos grandios, wir möchten uns auch bei unseren Unterstützerinnen bedanken, in dem Fall bei Annette Ginsberg und Magda Neuberg-Vogel, die uns total nett unterstützen finanziell. Wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr das machen, entweder über ein PayPal-Abo oder über ein Steady-Abo. Wie das funktioniert, lest ihr auf unserer Website www.erzählmirvon.wien. Und apropos Unterstützung, es gibt auch noch eine andere Form, uns zu unterstützen, und da würden wir euch bitten, das zu tun, nämlich nominiert uns für den Ö3 Podcast Award. Das könnt ihr noch machen bis zum 5. Februar 2021 und wir hätten diesen Award total gern, aber den kriegen wir halt nur, wenn ihr uns dabei unterstützt. Ja, soweit dazu. Jetzt aber zurück in die innere Stadt und zu Franz Grillparzer, dem wir diese Staffel widmen, weil er nämlich 230. Geburtstag hatte. Jetzt weiß ich nämlich auch die Zahl wirklich. In diesem Sinne sage ich, Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, in unserer letzten Staffel haben wir uns ja so ein bisschen das Leben, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr ausführlich das Leben von Franz Grillparzer angeschaut. Und ich habe extrem viel gelernt, was ich in der Schule nicht gelernt habe. Und das hat mir sehr getaugt, weil der nämlich ein total interessanter Mensch auch war und nicht nur ein Griesgram, sondern auch ein feuriger Liebhaber.
Ja, das darüber heute? Übers Liebhaber sein? Naja, die Frauen werden immer wieder vorkommen.
Das ist ja auch das Thema von deinem
sehr
Blog,
wichtig gell? Waren in seinem Leben.
Ja, ist ja auch das Thema von deinem Blog, gell? Am Standard.
Ja.
Die Frauen. Mhm. Naja, aber nachdem wir jetzt beim letzten Mal so einen groben Überblick gegeben haben, fangen wir doch dort an, wo es allen gefangen hat, nämlich im Geburtshaus von Franz Grillparzer und das war am Bauernmarkt 10. Das ist ungefähr zwischen dem Stephansplatz und dem Café Korb, oder?
Ja, ja, ja. Also das ist Brandstätte, wenn man vom Café Korb zum Stephansplatz geht. Mhm. Und beim Zacherlhaus kommt eben der Bauernmarkt dazu. Mhm. Und da ist auf Bauernmarkt 10 der Grillparzer geboren.
Und und was war das für ein Haus?
Also das war ein sehr, sehr altes Haus. Ich glaube, die Grundfesten waren aus dem 14. Jahrhundert. Da hat der Grillparzer beschreibt, dass sie in riesigen Räumen gewohnt haben, die total finster waren mit kleinen Fenstern. Also er hat das nicht sehr sympathisch geschildert. Und dieses Haus ist mehr oder weniger an der römischen Stadtmauer gestanden, also an der Römermauer gestanden, weil du musst dir vorstellen, eine Gasse weiter Richtung Stephansplatz, die Kramergassen, das war ja ungefähr die Ostseite des römischen Lagers. Mhm. Und da haben wir auch dann, wie man das Haus weggerissen hat, ziemlich viele Ruinen, römische Ruinenreste gefunden. Und es hat auch ursprünglich immer geheißen, es gibt einen geheimen Gang zu den Katakomben von der Stephanskirche. Das konnte aber nie verifiziert werden.
Da hat vielleicht der Grillparzer im Keller gespielt und irgendwie einen Knochen ausgegraben.
Ja, wobei, das glaube ich nicht, dass er im Keller gespielt hat, weil der war eher ein Leser. Und die Mutter, die ja sehr gute Klavierspielerin war, hat ja mit ihm Klavier gespielt, wobei es wieder verschiedene Lesarten gibt. Einige sagen, er hat das sehr gern gemacht. Und andere sagen, sie hat ihn gezwungen. Und sie, die sehr lieb war und sehr Dings, ist beim Klavierlehren zur Furie sozusagen geworden.
Oh Gott.
Und er wollte
sehr viele Kinder ein Trauma, Klavier üben.
Ja, und er wollte angeblich lieber Geige spielen lernen. Und das hat aber der Vater verboten, weil er gesagt hat,
verstehe ich.
Ja, das verstehe ich auch, aber das hat er nicht aus diesen Gründen, sondern weil der Vater gesagt hat, der ist ein bisschen verwachsen, der grillt der Sohn, der grillt der Franz Seraphicus, wie er geheißen hat. Und hat die linke Schulter ein bisschen gehoben und das wollte er nicht verstärken. Das hat also, Geige hat er nicht spielen dürfen, aber Klavier hat er gespielt. Also, und was er gemacht hat, er hat gesagt, er hat mit 4 oder mit 5 Jahren schon gelesen und hat Bücher verschlungen und dann hat er es einmal zusammengespart, ein paar Groschen, und hat sich eines dieser Bücher gekauft. Und in dem Moment, wo er es gekauft hat, hat sie niemand mehr interessiert. Und das wirft ein gutes Schlaglicht auf das,
was kommen wird.
So war seine.
In diesem Haus hat er gewohnt mit seinen Eltern offensichtlich und seinen 3 Brüdern, glaube ich, oder?
Seinen 3 Brüdern, ja. Wobei der eine, also der Karl zum Beispiel, der ihm ja sein Leben lang Sorgen gemacht hat, den er unterstützen hat müssen. Der Jüngste, der Adolf hat er, glaube ich, geheißen, der hat Selbstmord begangen.
Wie?
Also etliche, so in den 20er Jahren, 1820er Jahren. Und der Zweitjüngste, ich glaube, Camille hat der geheißen, glaube ich. Der war sonderbar, der hat am liebsten gehäkelt. Ich meine, was nicht sonderbar ist, warum auch nicht. Und hat sich immer eingebildet, in jeder Ecke oder in 3 Ecken vom Zimmer stehen Frauen, und zu denen ist er gegangen und hat mit denen gesprochen. Okay. Also das kann ich berichten.
Ein bisschen eine eigenartige Familie, sage ich jetzt mal.
Also jedenfalls dieses Haus, das im Übrigen zum Goldenen Wagen geheißen hat, ist dann niedergerissen worden und ist so im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ist ein neues Haus gebaut worden, das jetzt dort steht. Und das heißt jetzt Grillparzerhof. Mhm.
Genau, das ist auch draufgeschrieben. Ich glaube, ich weiß,
was ist drauf, Grillparzerhof.
Okay, und die Grillparzers als Gesamtfamilie sind ja sehr oft umgezogen. Und dann sind sie in die Grünangergasse gezogen.
In die Grünangergasse.
Wann und warum und wie war das dort?
Warum könnte ich jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Aber sie sind hingezogen und da hat der Vater in die Grünangergasse 10 und da hat der Vater einen großen Teil des kleinen Vermögens oder einen Teil des kleinen Vermögens dazu verwendet, um diese Wohnung umzubauen. Da hat also sehr viel Geld reingesteckt. Und ist dann 1809, ja, hat aber durch die Napoleonischen Kriege den Rest seines Vermögens verloren und ist dann gestorben. Er hat angeblich von dem Moment an, wo er diese Nachrichten bekommen hat über die napoleonische Besatzung und so, angeblich fast nichts mehr geredet und hat sich ins Bett gelegt und zur Wand gedreht und ist dann halt irgendwann einmal gestorben.
Das ist auch mal eine Geschichte. Okay, aber und in der Grünangergasse, was ist da jetzt für ein Gebäude, das man jetzt noch kennt?
Da ist ein relativ sehr alt.
Oder ich meine, was war da, ist da das Besondere?
Da ist, ja, naja, das ist schon Grünangergasse, und Grünanger. Wissen wir ja, was das ist, Dorfwiese sozusagen.
Ja, das ist der Dorfplatz, wissen wir aus Sievering.
Ja, aber allerdings. Es gibt dort Häuser, die schon sehr alt sind, und dieses Grünangergasse 10 hat zum Nikolaikloster gehört.
Aha, was ist das?
In der Straße war das Nikolaikloster bis 1792, also bis zur josephinischen
Klosterreform.
Reform, da ist aufgelassen worden, und 1792 ist es dann mitsamt der Kirche, da war auch Klosterkirchen dabei, niedergerissen waren. Und zu dem Nikolaikloster, das war ganz interessant, das war auf der Singerstraße von der Blutgassen bis zur Grünangergasse. Und da hat auch der Fähnrichhof, der ja dieser revitalisierte Hof in der Blutgasse. Ne?
Ah, das ist so schön.
Genau, der hat auch zu diesem Kloster gehört.
Also das sind so Babalatschen und so, gell?
Die Babalatschen, und also der ist wirklich super. Und im Hof steht ein uralter Baum, und da kannst du ja in diesen Fähnrichhof, kannst du ja von der Grünangergasse reingehen und so durchgehen bis zur Blutgasse.
Wenn das wusste ich gar nicht.
Aber Grünangergasse 10 ist auch deswegen bekannt. Dieses Haus ist eben sehr alt und da war schon sehr lange ein Lokal drinnen, und das hat Ancora Verde geheißen. Also der Anger ist in den Anker sozusagen umgewandelt worden und war in meiner Jugend eigentlich eines der sehr wenigen italienischen Lokale in Wien. Da hat es dann die Grotta Azzurra noch gegeben. Und, oder, ja.
Ja, stimmt, und, genau. Da hinterm,
bitte?
Sie sind am Kunsthistorischen Museum gewesen.
Ja, das ist eigentlich nicht Marienhilf, ist ja noch innere Stadt, ist ja noch der erste Bezirk. Aber egal. Und ja, und dieses Ancora Verde hat aber dann, war sehr lang, ein sehr gutes Lokal. Und ist es noch, jetzt noch immer ein Lokal drinnen, aber ich weiß nicht. Ist eine Creperie drinnen? Ich weiß es nicht. Weißt es du? Nein.
Nein.
Das ist das, ja.
Grüner Anker. Ja. Okay, und da, ja, aber das hat es noch nicht gegeben, das Wirtshaus, wie der Grillparzer da klebt. Ja, das
weiß ich nicht. Es gegeben hat, aber ein Wirtshaus hat es gegeben.
Nein, wir gehen mal davon aus, dass er dort ein Bier für seinen Vater geholt hat.
Das könnte möglich sein, allerdings, ob wie der Vater gestorben ist, ob er sich dann noch ein Bier leisten hat können, ist fraglich. Ja, dann ist die Familie total verarmt.
Wie?
Und der Grillparzer hat zur Unterstützung, er hat ja studiert, Rechtswissenschaften, wie wir wissen, und er hat zur Unterstützung der Familie einen Hauslehrerposten bei Herrn Grafen Seilern angenommen. Und das sind aber schon die Zeiten, wo er immer schwärmt für irgendwelche Frauen, sehr oft
Schauspielerinnen,
Sängerinnen und so weiter.
Halt. Ich meine, wir werden ja noch über ein paar Frauengestalten in Grillparzers Leben jetzt sprechen. Kann man so Tendenzen und Vorlieben feststellen, die er gehabt hat? Hat er alle Frauen gut gefunden oder hat er einen Typ gehabt oder gab es irgendwas, was ihm besonders taugt hat? Weiß man da was?
Naja, ich entnehme seinen Gedichten und den Bildern der Frauen und den Beschreibungen der Frauen, dass er eher auf die dunkelhaarigen Frauen geflogen ist, sozusagen. Dass ihm sehr wichtig waren die Augen. Die Augen hat er immer bei jeder Frau. Und der Busen. Also über den Busen hat er des Öfteren, sie hatten schöne Brüste oder so irgendwas, aber das hat ihm gut gefallen.
Wäre natürlich interessant, gibt es eigentlich ein Foto von seiner Mutter irgendwo?
Ein Foto ganz sicher nicht mehr.
Also ein Foto natürlich nicht, aber ein Bild.
Ein Bild, ja, möglicherweise.
Müssen wir mal schauen, ob da ein Zusammenhang besteht.
Ja.
Naja, wie auch immer. Jedenfalls, also er ist dann, er musste dann Hauslehrer werden. Haben Sie dann weiterhin in dieser Grünangergasse in der renovierten Wohnung gewohnt oder mussten Sie da auch umziehen?
Na, es ist ein kurzes Intermezzo sozusagen ins Wilczek-Palais gezogen. Da nehme ich an, werden Sie eingeladen worden sein, kann ich nicht sagen. In die Herrengassen.
Das ist ganz vorne, relativ weit beim Michaelerplatz schon, gell?
Das ist, ja, eigentlich, ich hätte gesagt, das zweite Haus, aber nachdem es Herrengasse 5 ist, müsste es eigentlich das dritte sein. Also es ist auf jeden Fall direkt neben Palais Modena, neben Innenministerium. Und diese Wilczeks, bin nicht einmal sicher, ob das damals den Wilczek schon gehört hat. Jedenfalls ist das aus dem frühen 18. Jahrhundert, hat angeblich der Anton Ospel erbaut. Und dieser Wilczek, du weißt ja, der eine Wilczek ist der Mitte des 19. Jahrhunderts Kreuzenstein erbauen hat lassen. Und der Rettungsgesellschaft.
Niederösterreich.
Und so weiter. Aber da haben sie relativ kurz nur gewohnt.
Aber auch wieder Franz, Mutti und die beiden Brüder.
Ja, interessanterweise die Brüder werden, ich nehme an, dass die mitgegangen sind. Aber die, ja, außer dass der Jüngste eben dann Selbstmord begangen hat in den 20er Jahren und dass der Karl nicht gut mehr oder weniger war. Und der Camille ist, glaube ich, irgendwo in die Provinz gegangen und dann irgendein Beamter geworden. Aber da wird eben nur eigentlich dann im schlechten Sinne von denen geredet, wenn irgendwas passiert halt. Nicht, dass schlecht über sie geredet wird, aber wann halt irgendwas.
Naja. Okay, also Sie waren kurz im Wilczek. Wohin sind Sie dann gezogen?
Dann sind Sie ins Elend gezogen.
Ui, ist es so schlecht gewesen?
Nein, das Elend hat,
oder was heißt das?
Hat eine andere Bedeutung. Und zwar war das der tiefe Graben. Und im Elend hat...
Der tiefe Graben.
Hat damals bedeutet, dass noch früher Fremde dort gewohnt haben.
Ja, also quasi das war das... Das Multikulti-Viertel, oder was?
Ja, ob es noch war zu Griedelbarzers Zeiten, kann ich nicht sagen, aber früher war es ganz interessant ist, oben am Eck, Ecke Freyung, ist zum Beispiel der Angelo Soliman gestorben. Am Giebengraben.
Der erste schwarze Hofbeamte, oder?
Ja, ob das was damit zu tun hat, dass fremd ist, eigentlich interessant, was mir jetzt erst auffällt. Gut, egal, ich gehört aber nicht zu Grillparzer. Mhm. Jedenfalls war das vis-à-vis von der Totenbeschaustelle, was vielleicht nicht so besonders lustig war.
Auch ein Elend ist.
Auch ein Elend, aber passend dazu hat der Grillparzer dort die Ahnfrau geschrieben.
Mhm. Worum geht's da? Das kenne ich nicht.
Die Ahnfrau, die hat, scheint, der Grillparzer hat ja immer, ich glaube, außer wie dem, der lügt, und da kann es auch sein, hat ja immer irgendein Vorbild gehabt aus der Literatur, das er irgendwann einmal gelesen hat. Und die Ahnfrau ist also eine südböhmische Sage, glaube ich. Und da geht es eben darum, dass ein Geschlecht, ich glaube, Borodins haben die geheißen, dass da einmal im Mittelalter eine Frau ums Leben gekommen ist und die geistert halt durch die Gemäuer. Und es heißt, dass erst wenn der Letzte dieses Geschlechts gestorben ist, dann findet sie ihre Ruhe. Mhm. Und der Sohn vom alten Grafen, der alte Graf lebt noch mit seiner Tochter und der Sohn ist ertrunken im kindlichen Alter. Also jedenfalls verliebt sie die Tochter, die Bertha, in einen Mann, den sie findet oder der flüchtet zu ihr oder in den Jaromir. Und ja, er sagt, er wird von Räubern verfolgt. In Wirklichkeit ist er selber
ein Räuber.
Der Räuber. Und es stellt sich zum Schluss heraus, dass er der totgeglaubte Sohn des Grafen ist. Und zum Schluss sterben alle.
Klar.
Und die Ahnfrau tritt auf und sagt, öffne dich, du stille Klause, denn die Ahnfrau kehrt nach Hause. Noch nicht. Es hat damals einen riesigen Erfolg gehabt. Und ist am Burgtheater aufgeführt worden, auch deswegen, weil der Grillparzer den Josef Schreivogel kennengelernt hat, der Dramaturg des Burgtheaters. Mhm. Aber auch dort konnten sie nicht bleiben, im Elend. Nicht?
Das ging wieder bergauf. Kleiner Wortwitz.
Hat nur bergauf gehen können, also ist dann hinunter zur Donau gegangen. Nein, es ist eigentlich nicht bergauf gegangen, sondern sie mussten dort raus und sie wären unterstandslos gewesen, aber, wie wir ja schon besprochen haben, die Mutter.
Eine Sonnleitnerin.
Eine Sonnleitnerin hat ja Verwandte gehabt, die besser situiert waren. Mhm. Unter anderem eine Schwester, die Eleonore von Baumgarten. Und die hat im Schottenhof gewohnt und hat die Grillparzers bei sich aufgenommen.
Das ist nett. Dann erzähl mir doch jetzt mal was vom Schottenhof, weil das ist nämlich schon ein ziemlich großes und markantes Gebäude, sehr ein Gebäudekomplex, der sehr viele Innenhöfe hat. Und also erzähl mal.
Naja, greifen wir zurück. Wie üblich greife ich gerne zurück. Mhm. Auf 1155, 56, wie der Heinrich Jasomirgott, der Babenberger, nach Wien gekommen ist und hat irisch-schottische Mönche mitgebracht. Mhm. Die ja Iren waren in Wirklichkeit. Mhm. Und hat die sehr reich bestiftet. Und die mussten aber dann im 15. Jahrhundert weg, weil es angeblich also Missstände gegeben hat. Und vor allem haben sie sich geweigert, Deutsch zu lernen und die sind von den Benediktinern übernommen worden. Mhm. Und da ist dann daneben schon gebaut worden, aber der Komplex, den wir jetzt kennen, der ist erst im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts vom Kornhäusl, vom Josef Kornhäusl erbaut worden.
Mhm. Und ein Architekt, nehme ich an, ist der Josef Kornhäusl.
Ja, und der Baumeister halt auch.
Mhm. Der Architekt. Okay. Ja. Also,
Und wobei ich gar nicht sicher bin, ob wie der Grillparzer dort gewohnt hat, das schon dieses Gebäude war, was ich eigentlich nicht glaube. Weiß ich aber jetzt nicht. Glaube fast nicht. Mhm. Also jedenfalls war dort einquartiert Truppen zur Abwehrung der französischen Besatzung, also nicht früher schon. Und deren Verpflegung ist eine Bäckerei auch im Haus gewesen. Mhm. Über diese Bäckerei hat der Grillparzer seine Schlafstube gehabt. Mhm. Und dann hat er gesagt, da kann er nicht schlafen, da ist ihm zu heiß. Da hat er mit seinem Cousin, dem Ferdinand Baumgarten, getauscht. Und dieser Ferdinand Baumgarten hat, der hat eigentlich Karriere gemacht am Hof. Der hat dann, war ein ziemlich reaktionärer Mensch und hat dann auch zum Stab sozusagen von der Kaiserin gehört. Ja, und war eigentlich eine relativ wichtige.
Von welcher Kaiserin?
Von der Frau von Franz I. zur Marie.
Luise.
Nein, war die Tochter. Marie Caroline, glaube ich, war das. Mhm. Und genau, und da haben die also gewohnt. Und der Grillparzer hat dort Sappho geschrieben.
Aha, da geht es um diese Dichterin, die auf Lesbos wohnt.
Um die verbürgte Dichterin. Mhm. Also das ist keine Erfindung von ihm, sondern da gibt es eben wirklich Überlieferungen. Die eben zu einem Wettbewerb fährt und dort einen jungen Mann kennenlernt, den Faron. Und sie ist eine ältere Frau schon und wahrscheinlich war es 35 oder so irgendwas. Nehme ich mal an, ich habe keine Ahnung. Aber. Und ist dann mit dem
Faron. Geht ja zum jüngeren Liebhaber, habe ich gehört.
Ja, ja.
Das sage ich immer wieder gerne.
Und dann ist sie mit Faron zurück nach Lesbos gekommen und der Faron verliebt sie in ihre junge Freundin oder Dienerin oder was weiß ich was, in die Melita. Und die Sappho sieht zum Schluss
ein. Das Flittchen.
Bitte?
Das Flittchen.
Okay, wieso?
Du hast mir mal erzählt, wie wir schon mal über das geredet haben, dass sie ein Flittchen war.
Die Melita. Hab ich das gesagt?
Ja, ja. Dass sie als Flittchen gezeichnet wird, hast du gesagt. Aha. Bezeichnet.
Und jedenfalls, die Sappho stürzt sich halt dann ins Meer.
Das wäre aber auch nicht notwendig gewesen.
Nein, aber sie hat es halt getan, weil es, wenn es nicht ins Meer gestürzt hätte, sondern ins Pensionistenheim gegangen
wäre. Mit 35?
Ja, ich weiß auch nicht, ob es 35 war. Also jedenfalls hat er mit der Sappho einen enormen Erfolg gehabt, oder einen sehr großen, ist daraufhin für 5 Jahre zum Burgtheaterdichter ernannt worden und hat damit halt auch ja, ein gewisses Einkommen gehabt. Und diese Sappho ist übersetzt worden in mehrere Sprachen, weil ich habe doch voriges Mal gesagt, dass
mit dem Byron das?
Mit dem Byron, und der hat das aber aus dem Italienischen, also Italienisch gelesen.
Der Byron hat den Grillparzer auf Italienisch gelesen, auch interessant.
Ja, naja, auf Englisch wird es nicht übersetzt worden sein, aber auf Italienisch natürlich, und der hat das gelesen und war ihm total begeistert von
Ich finde, beim Grillparzer wusste ich eben nicht, aber finde ich jetzt umso interessanter, dass der so starke Frauenfiguren in seine Stücke geschrieben hat. Das finde ich cool. Ja. Dafür kriegt er Respekt.
Dafür kriegt er einen Einser.
Ja, dafür kriegt er ein Sternchen sogar.
Das ist sehr
mit
gut.
Sternchen. Von mir.
Also jedenfalls hat inzwischen der Ferdinand geheiratet, eine gewisse Charlotte. Jetzt hat die, glaube ich, geheißen. Und diese Charlotte hat den Grillparzer eigentlich, also er hat sie gar nicht so besonders gut leiden können, sie ihn aber schon. Und sie war schon verheiratet, hat ein Kind gehabt. Und dann eines Tages schreibt er in sein Tagebuch: Heute hat die Beziehung zu Charlotte aufgehört, platonisch zu sein.
Oh, wow!
Er hat aber da schon gelesen, er hat es ja praktisch gehabt, ne? Der hat, ich weiß nicht,
jeden Frau vom Cousin, wow. Ich glaube, wir müssen mal so eine Cross-Folge machen mit Drama Carbonara. Die haben auch immer so wahnsinnige Geschichten, da wird das total gut reinpassen.
Ja. Also die haben auf jeden Fall gewohnt am Heidenschuss, wenn du weißt, verlängerte Freiung. Mhm. Und Patzer war ja jetzt beruflich nicht so beschäftigt, wie man weiß. Er konnte die halt immer relativ unauffällig, weil sie halt den Cousin besuchen gegangen. Und okay. Er war sehr leidenschaftlich dann doch und hat es natürlich ausgedrückt in einem Gedicht. Und bist du so lieb?
Jetzt darf ich ein Gedicht lesen, das ist sehr schön. Ein Gedicht von Franz Grillparzer zum Thema, ein Gedicht zum Thema Kuss. Auf die Hände küsst die Achtung, Freundschaft auf die offene Stirn. Auf die Wange Wohlgefallen, selige Liebe auf den Mund. Aufs geschlossene Aug die Sehnsucht, in die hohle Hand Verlangen. Arm und Nacken die Begierde, überall sonst die Raserei.
Gut, also das hat er geschrieben zur Zeit von der Charlotte.
Da hast du mir ein schönes Gedicht ausgesucht. Vielen Dank.
Und was er, was die Charlotte für ihn auch bedeutet hat oder wie er sie gesehen hat, er hat gelesen schon über die Geschichte von den Argonauten und vom Goldenen Vlies und die Medea, das hat er natürlich auch gekannt. Und da ist in ihm gereift der Entschluss, oder dass er eben darüber ein Drama schreiben will, ob er damals schon gewusst hat, oder Trilogie, weiß ich nicht. Und ihm ist aber die Charlotte, die anscheinend, von der gibt es keine Bilder, sind keine Bilder überliefert, die aber anscheinend auch eine Dunkelhaarige war, der Dunkeläugige, die ist ihm in ihrer Wildheit sozusagen als Medea vor Augen gestanden. Ja, und dann...
Ja, und ist die Geschichte gut ausgegangen oder wie war das dann?
Naja, das war dann so, dass er wieder einmal noch zwei Seiten zerrissen war, weil erstens war er wahnsinnig eifersüchtig, zweitens hat er immer ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er seinen Cousin mit dessen Frau betrügt. Und drittens hat ihn wahnsinnig geärgert, dass er die Frau mit dem Cousin teilen muss.
Naja, ich meine...
War ihm auch nicht recht.
Komisch. Also, ja, komisch.
Ja, naja.
Aber vielleicht gibt es Leute, die mögen sowas. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich jetzt zum Beispiel nicht, aber... Naja, na gut, eine andere Geschichte.
Also jedenfalls sind die dann auf den Judenplatz gezogen. Judenplatz Nummer 1. Das ist vis-à-vis von der Böhmischen Hofkanzlei.
Also da, wo dieses Gastwirtschaftsinnung ist, oder? Gastwirteinnung.
Ja, das ist der Judenplatz, aber Judenplatz 1 ist auf der anderen Seite. Weißt du, wo das Jordanhaus ist? Wo dieses Relief ist, wo die das gedenkt 1421 der Wiener Xera?
Nein, ich weiß auch nicht, was die Wiener Xera ist.
Von dem.
Was ist die Wiener Xera?
Wie die Juden vertrieben waren.
Ach so, ja, genau, Entschuldigung. Ja.
Und das ist aber Judenplatz 2 und Judenplatz 1 ist das Eckhaus. Also, das heißt, man geht an diesem Haus direkt vorbei, wenn man vom Judenplatz zum Artis-Kino geht.
Ah ja, genau. Du, ganz kurze Frage nur. Ich meine, warum heißt der Judenplatz Judenplatz? Ich meine, außer jetzt im Offensichtlichen, war da eine Synagoge oder irgendwas?
Ja,
oder?
Die war Synagoge.
Ah ja.
Jetzt ist Misrachenhaus. Kannst du ja
wieder jetzt ist?
Das jüdische Museum, das Misrachi-Haus, wieder am anderen Ende vom Judenplatz. Und unter dem jetzigen Denkmal, unter dem Holocaust-Denkmal, Denkmal von der Rachel Whitehead, ist ja die Bima, also die Kanzel sozusagen von der alten Synagoge.
Aha, interessant.
15. Jahrhundert.
Wie, aber ist die zugänglich oder ist die da einfach im Erdboden, diese Kanzel?
Ja, du kannst gehen vom jüdischen Museum. Du gehst ganz ans Ende vom Judenplatz, da hast du eben das jüdische Museum, das Misrachi-Haus heißt es. Und da gehst rein und kannst unten, siehst gar nichts mehr, siehst halt ein paar Fundamente.
Das jüdische Museum ist aber nicht, ich dachte, es ist in der Dorotheagasse.
Ja, das gehört aber auch dazu.
Ah, das, aha.
Das war die jüdische Ansiedlung, wo sie dann in dieser Synagoge, also entweder die Juden haben sie taufen lassen oder sie sind auf die Gänseweide im dritten Bezirk gekommen, sind verbrannt worden. Oder sie sind ohne Ruder in ein Boot gesetzt worden und die Donau hinunter.
Was sind das jetzt für Geschichten? Das ist ja voll dran.
Oder es waren dann eine kleine Gruppe, die in der Synagoge geblieben ist, und die haben kollektiven Selbstmord begangen.
Wir sprechen jetzt von dieser Xera.
Wir sprechen von der Xera.
Wow, okay.
Gut, aber das kollektiver Selbstmord ist eine sehr gute Überleitung. War Kaserne, okay. Aber eine gute Überleitung. Denn in dieser Wohnung am Judenplatz 1 hat die Mutter Selbstmord begangen. Sie hat sich Suizid begangen, weil sie anscheinend in geistiger Verwirrung, die hat einen religiösen Wahn auch gehabt.
Oje.
Und die hat sie am Fensterkreuz erhängt. Und der Grillparzer hat Zeit seines Lebens, er hat es gefunden und hat Zeit seines Lebens geleugnet, dass sie
gestorben sich ist.
Ja, das gestorben ist nicht, aber er hat immer gesagt, sie scheint aufgestanden zu sein und im Stehen scheint sie dann der Schlag getroffen zu haben.
Okay, dann, er hat das also geleugnet. Weil
er, er hat das, vielleicht hat er es selber nicht geglaubt.
Naja, wahrscheinlich konnte er das nicht verarbeiten. Aber wir wollen jetzt nicht in Grillparzers tiefen psychologischen, weiß ich nicht, was reingehen, aber...
Ja, also in seiner Selbstbiografie, wie er es nennt, schreibt er eindeutig, sie ist gestorben. Er hat sie eben gefunden stehend.
Also sie hat kein Nicht-Suizid begangen, sondern...
Na, das erwähnt er gar nicht, das Wort Suizid. Also das ist... Hm.
Gut. Naja.
Das hat er gesehen als, vielleicht als Zeichen, weiß ich nicht, er hat auf jeden Fall abrupt mit der Charlotte gebrochen daraufhin, weil das natürlich eine wahnsinnige Zäsur in seinem Leben war.
Mutter und Charlotte, uiuiui.
Und hat mit der Charlotte gebrochen und hat einen Urlaub angesucht, wobei er geschrieben hat, also der Arzt hat immer Depression auch attestiert. Ja. Und er hat in seinem Urlaubsansuchen geschrieben, also aufgrund seines Gesundheitszustandes müsste er eigentlich um 6 Monate Urlaub ansuchen. Aber er gibt sich auch mit 3 zufrieden.
Naja, hat er dann bekommen.
Hat er bekommen und hat eine Reise nach Italien angetreten.
Ja, und an diese, was danach passierte, davon hört ihr in der nächsten Folge von Erzähl mir von Wien. Oder,
Fritz? Ja, ja.
Genau. Ja, an dieser Stelle nochmal die Aufforderung, nominiert uns für den Ö3 Podcast Award auf oö3orf.at/podcastaward und folgt uns weiterhin, seid uns gewogen und ja, habt eine gute Zeit bis zum Wiederhören. Servus Fritzi.
Servus Edith.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.